Unser Predigttext steht im Brief an die Hebräer im Kapitel 4 und es sind nur drei Verse, 14, 15 und 16. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ja, die tollen Tage des Karnevals und der Fastnacht sind vorüber. Die gesperrten Straßen in Düsseldorf, Köln und Mainz sind wieder offen. Der Weg ist frei. Die Überbleibsel der Umzüge sind weg und wahrscheinlich auch einige Führerscheine. Die Fastenzeit hat begonnen. Eine Zeit, die in unserer Kultur eigentlich ohne jeden Einschnitt abläuft. Umso beeindruckender finde ich es immer wieder, wenn Einzelne in den kommenden Wochen Verzicht leisten auf unterschiedlichen Gebieten. Es wird nicht leicht für sie sein, sich von liebgewordenen Gewohnheiten zu lösen und der Versuchung zum Nachgeben zu widerstehen. Sie kennen das, gell? Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ich habe überlegt, ob das Lila nicht was mit dem Lila der Passionszeit zu tun hat. Ja? Ja? Könnte man hier hinhängen, das wird man kaum merken. Ja, Versuchung, um das geht es heute. Das haben wir schon in der Lesung gemerkt. Ja, für uns Evangelische ist es ja nicht wirklich eine Fastenzeit, sondern die sogenannte Passionszeit, die begonnen hat. Wir denken an das Leiden Christi, und schließlich an die Rettungstat von Jesus am Kreuz. Und wir bereiten uns auch darauf vor, indem wir auf manche liebgewonnene Gewohnheit verzichten. Werden wir es schaffen? Wobei schon klar sein muss, es geht hier nicht um Kleinigkeiten, wenn es heißt, Jesus Christus war versucht wie wir. Hier geht es um das Wesentliche, um Letztgültiges. Weil einer der Versuchung erlag, kam Tod und Leid in die Welt, ging die Pforte des Paradieses für immer zu. Dieser eine ist Adam, der Mensch. Und weil einer der Versuchung widerstand, wurde der Weg in den Himmel für alle wieder offen. Und das ist Jesus Christus. Wenn wir Versuchungen hören, denken wir an die Schokolade mit zartem Schmelz. Wir denken an Schecks und Scheine, mit denen FIFA-Funktionäre winken, wenn Stimmen fehlen. An Chemie-Cocktails, nicht nachweisbar, mit denen Sportler ihre Bestzeit um ein paar Zehntelsekunden steigern können. Man sollte erwarten, ein Bibelabschnitt zu diesem Thema wird uns eine schwarze Liste präsentiert. Eine Aufzählung aller Gebiete, wo die Gefahren drohen. Fehlanzeige, hier wird aber nicht gewettert gegen das Böse und seine Auswirkungen. Es kommen auch keine Ratschläge oder Rezepte, wie wir unsere guten Vorsätze ein klein wenig länger durchhalten. Der Hebräerbrief macht es anders. Er zeigt uns Jesus. Er zeigt, wie groß Jesus ist und was wir an ihm haben. Wo ist denn Jesus gerade jetzt? Im Himmel. Was macht er da? Das lässt sich nur in Bildern ausdrücken. Jesus, der die Himmel durchschritten hat. Dabei ist an den Tempelgottesdienst in Jerusalem gedacht. Da gingen die Priester durch verschiedene Zonen. Erst ins Heiligste und dann ins Allerheiligste. Da mussten sie durch zwei Vorhänge durch. Und das durfte nicht jeder. Ins Allerheiligste, also dorthin, wo die Bundeslade mit den Tafeln der Gebote war und die Lade mit dem Chirurgenthron, Dahin durfte der Hohepriester, nur der Hohepriester und das auch nur einmal im Jahr. Er brachte die Anliegen der Gläubigen vor Gott. Die Erwartung war, dass er das besser und wirksamer kann als die Normalsterblichen. Die hätten keinen Zutritt. Deren Anliegen bekämen ohne priesterliches Zutun keine Beachtung an höchster Stelle. Es ist ein Segen, wenn man einen Fürsprecher hat. Was damals die priesterlichen oder hohepriesterlichen Aufgaben und Vollmachten waren, sind vielleicht in unserer Zeit die Aufgaben eines Anwalts. Ein Anwalt vertritt das Anliegen eines Mandanten, der ihn beauftragt hat. Jesus war, als er hier auf der Erde wirkte, Gottes Anwalt. Er hatte Gottes Anliegen vertreten, er war Gottes Sprachrohr, hat für Gott gesprochen und hat Gottes Anliegen in der Liebe, der Versöhnung, der Gerechtigkeit vertreten. Im Himmel hat Jesus jetzt andere Aufgaben. Er ist dein Anwalt. Genauer, er stellt sich als solcher zur Verfügung. Im Namen Jesu beten wir zu Gott. Das heißt, wir bitten Jesu, dass er unser Anliegen vor Gott vertritt. Normalerweise entstehen für einen erfolgreichen Anwalt auch hohe Kosten. Das können zum Beispiel die Juristen bestätigen, die sich im VW-Konzern wegen der Schadensbegrenzung im Dieselskandal anheuern ließen. Die lassen sich das gut bezahlen. Aber hier ist es umgekehrt. Jesus bezahlt für dich. Jesus hat bezahlt, damit du freigesprochen wirst. Freigesprochen von dem, was du Gott schuldest an Treue, an Dank, an Erfüllung deiner irdischen Aufgabe. Was du deinem Nächsten schuldest an Zuweisung, an Zuwendung, an Respekt. Und es wäre fatal, sogar lebensgefährlich, wenn du meinst, auf diesen Anwalt kann ich verzichten. Ich komme schon alleine klar. Und hier heißt es ja auch nicht bloß, Jesus ist wie ein Hohepriester. Er ist viel besser. Schimmert da eine Kritik durch am Priestertum? Es klingt ein bisschen danach. Da liegt ja auch wirklich manches im Argen. Das hat auch dieses Jahr im Karneval wieder Munition geliefert für manche Büttenrede. Der Bischof von Limburg ist längst versetzt, aber seine Amtsführung ist unvergessen. Er taucht immer noch auf. Es ist nicht bloß die Böswilligkeit der Atheisten, wenn sie bei ihrer Kritik am Christentum so gerne die Geistlichkeit aufs Korn nehmen. Es gibt in allen Konfessionen eine Art Priester, der zelebriert das Vorgeschriebene, der vollzieht den Ritus, aber immer mit Abstand zur Gemeinde, so wie der Altarraum etliche Meter und etliche Stufen Abstand hat von der Gemeinde. Ich hätte jetzt aber auch kein Problem, unten zu stehen und die Predigt zu halten. Er ist nicht wirklich bei den Gläubigen und für sie da. Ein unnahbarer Typ, ein kühler Zeremonienmeister. Priesterlich agieren soll ja eigentlich ein Zubringerdienst sein. Der Priester nimmt den Gläubigen die Anliegen und Sorgen ab und bringt sie vor Gott. Immer ist dabei die Gefahr in allen Religionen, dass sich dieses Amt verselbstständigt und eine unnahbar entrückte Gestalt erzeugt. Ein Kirchenagent mit einstudierten Formeln und Riten und über dessen wirkliche Gefühle und geistliches Leben, wenn es denn eines übt, nichts zu erfahren ist. In der Bergpredigt, kurz nach unserer Stelle, die wir vorhin gehört haben, ist dieser Berufsgruppe ein Spiegel vorbehalten. Da wird aufgezählt, wie sich diese Leute gern auf dem Markt grüßen lassen, bewusst lange Gebete verrichten und bei den Festtafeln die Ehrenplätze bevorzugen. Jesus ist da ganz anders. Er bleibt nicht vornehm, kühl, unbeteiligt und neutral. Wir haben einen Hohepriester, der mitleidet. Das ist umso unbegreiflicher, ja, da ja ausdrücklich betont wird, er ist der Gottessohn. Wie sehr hat er sich erniedrigt, wenn er eingeht auf deine und meine Schwäche. Wir haben in ihm einen Herrn, der versucht wurde, versucht wie wir. Ich sehe verschiedene große Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind. Bei Männern vielleicht Geld, Macht und Sex, bei Frauen vielleicht etwas anderes. Da geht es um den Konsum. Es ist schwer, das Geld zusammenzuhalten. Es ist schwer, sich bei Essen und Trinken zurückzuhalten, wenn doch die leckeren Dinge direkt auf dem Tisch stehen. Das ist wahrscheinlich noch sehr gering verglichen mit großen Versuchungen. Der Reiz, die vom Schöpfer gesetzten Grenzen auszuloten und zu überschreiten, wie bei den Cloning-Experimenten. Die Versuchung zur Macht. Oder glauben wir wirklich, dass die Kandidaten für die höchsten Posten in München, Berlin, wollten sich nur selbstlos für unseren Staat verdient machen? Die Versuchungen spielen immer mit. Versuchungen sind starke Wünsche. Wir wollen etwas sein, etwas haben, etwas erreichen. Auf allen möglichen Wegen möchten wir bekommen, was uns reizt. Oft sind es Dinge, von denen wir wissen, es ist eigentlich nicht gut für mich. Wir kennen die Versuchungen und müssen sie überwinden. Der Alkoholiker die Flasche, der Messi den Flohmarkt, der Spieler den Roulette-Tisch. Diese Leute wissen, hinter den Versuchungen lauert Abhängigkeit, Bindungen. Ich will aber sagen, dass wir unterscheiden müssen zwischen Versuchung und Visionen, die wir haben, Wünsche, die wir für unser Leben haben, die realistisch sind. Und ich denke, eine Versuchung bringt uns vor allen Dingen immer weg von Jesus. Da müssen wir ganz deutlich unterscheiden. Christen wissen noch mehr darüber. Sie wissen, hinter den Versuchungen steht eine dunkle Macht, die will uns in den Abgrund ziehen. Es war vom Teufel die Rede und Jesus sagt, geh weg, Satan. Es gilt also, auf die Versuchung vorbereitet zu sein. Andere stolpern vielleicht hinein, aber wir Christen, hoffentlich schrecken wir zurück. Denn für Christen ist die Sünde, die Versuchung nicht normal. Sie haben eine Antenne, ein Sensorium für Versuchungen bekommen, als sie zum Glauben kamen. Wer Jesus sein Leben anvertraut und anfangen will, nach den Grundsätzen des Neuen Testaments zu leben, der merkt auf einmal, welche dämonischen Kräfte hinter mancherlei Gewohnheit stecken, die man bis dato als ganz normal angesehen hat. Unser Blick verändert sich. Und wenn du es dann lassen willst, dann merkst du erst recht, welche Bindungen, welche Mächte dahinter stehen. Hinter der Versuchung steckt der Versucher. Du kannst es nicht lassen, weil er dich nicht lassen will. Sünde ist für Christen nicht mehr normal. Jesus hat die Sünde überwunden. Sie ist wohl alltäglich, weil wir dauernd damit zu tun haben. Aber nicht normal. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen. Vielleicht sprechen wir auch deshalb jeden Sonntag ein Sündenbekenntnis, um uns von der Sünde freisprechen zu lassen. Wir wissen, dass wir wieder sündigen werden, wie auch immer das aussehen mag, aber wir wissen auch, Jesus spricht uns frei. Was sich geändert hat, seit man Christ geworden ist, es ist der Kampf. Wenn du entschlossen bist, dass Jesus in allem dein Herr sein soll, dann meldet sich der Teufel. Er will einen zurückhaben. Es ist die Unruhe, weil die Hölle aufgescheucht ist und Kopf steht, dass ein Eigentum der Hölle nun dem Herrn Jesus Christus gehört. Deshalb gibt es überhaupt den Kampf in unserem Leben. Die Ungläubigen lässt der Teufel in Ruhe, die hat er sowieso. Einer hat gesagt, früher lief ich hinter der Sünde her, heute läuft sie hinter mir her. Sie läuft hinter uns her und versucht uns zu Fall zu bringen. Dich persönlich, aber auch uns als Gemeinde. Satan will, dass eine Bastion und Festes Gott, eine Bastion und Festung Gottes in dieser verlorenen Welt geschwächt wird. Jesus gibt uns die Kraft, in diesen Versuchungen zu bestehen. Wie er hier auf Erden so vielen Versuchungen widerstanden hat, gibt uns Ansporn. Die drei Versuchungen, von denen wir im Evangelium gehört haben, waren nicht die einzigen. Die Jünger zum Beispiel haben ihn manches Mal enttäuscht. Sollte er nicht lieber das Team wechseln, wie es die Bundesliga-Trainer tun, wenn es nicht läuft? Auch Mose hat darüber nachgedacht, als das Volk um das goldene Kalb tanzte, macht Gott ihm ein Angebot. Du kannst eine zweite Chance kriegen als Anführer eines besseren Volkes. Besser als dieser undankbare Haufen, der deine Verdienste nach ein paar Tagen Bergwanderung vergessen hat. Mose ließ sich darauf nicht ein. Es heißt, Jesus war in allem versucht, wie wir. Doch ohne Sünde. Wir sind der Versuchung 100-mal, ja vielleicht 1000-mal erlegen. Jesus nicht ein einziges Mal. Er sagt auch, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das war vielleicht das einzigste Mal, wo er Schwäche gezeigt hat, aber er hat gesagt, dein Wille geschehe, nicht meiner. Er war auch versucht, die Stunden auf dem Berg der Verklärung auszudehnen. Ach, wie ist das schön hier mit meinen drei Besten, dem Petrus und den Jungs vom Zebedäus. Da verlängern wir mal ein paar Wochen. Was soll ich mich gleich wieder mit dem Rest umärgern, dem Judas und seinem Römerhass und den Thomas mit seinen ewig gleichen Zweifeln? Nein, diese Zeit geht auch zu Ende. Da waren die guten Ratschläge seiner Familie. Komm zurück nach Nazareth, Mutter braucht dich jetzt. Versuchung bestanden. Die Ratschläge von Petrus. Was? Leiden? Nein, das widerfahre dir nur nicht. Nicht nachgeben. Versuchung bestanden. Oder beim Brotwunder, bei der Speisung der 5000, wo das Volk ihn zum Brotkönig machen wollte. Oder nach dem Einzug in Jerusalem. Jetzt ist die Gelegenheit, Herr. Nutze die Begeisterung aus und räume die Quertreiber unter den Pharisäern beiseite. Das Volk steht hinter dir. Auch hier nicht nachgegeben, der Versuchung entgegengestanden. Wir haben noch nie eine Versuchung bis zum Ende durchgestanden. Entweder hat der Teufel uns vorher zur Strecke gebracht, oder aber Gott hat dem Bösen alles abgeschnitten. Wir werden nicht über unsere Kraft versucht. Anders Jesus. Er wurde versucht mit allen Tricks, mit aller Gewalt des Teufels bis zum letzten Punkt. Und deshalb gibt es Versuchungen, von denen wir keine Ahnung haben, die kein Mensch jemals auf dieser Erde erfahren wird, weil keiner von uns so angefochten war wie Jesus selbst. Wie gesagt, er war ohne Schuld. Darum darfst du wissen, wenn dich mal wieder die Versuchung anspringt und will dich runterziehen, dann sei gewiss, sie hat keine letzte Macht über dich. Jesus hat ihr die Spitze abgebrochen. Er leidet und kämpft da mit dir. Er weiß ja Bescheid und er war schon in dieser Situation. Nie wieder brauchst du klagen, mich versteht keiner. Doch Jesus weiß Bescheid und kann mitfühlen. Mehr noch, er hilft dir überwinden. Und wenn du trotzdem mal wieder Mist gebaut hast, darfst du wissen, du kannst zu ihm kommen mit deinem Versagen. Auch dann noch, mit Zuversicht. Das Wort Zuversicht ist der Fremdkörper in diesem Beispiel vom Hohepriester im Tempel. Der Hohepriester ging nicht mit Zuversicht in den Tempel, er ging mit Furcht und Zittern. Besonders, wenn sein Weg einmal im Jahr ins Allerheiligste führt. Er hatte kleine Glöckchen an seinem Gewand, so konnten die da draußen hören, ob sie bimmelten und der Priester noch lebte. Eine jüdische Geschichte erzählt, wie man dem Hohepriester ein Seil um den Fuß gebunden hat, dass man ihn zur Not wieder rausziehen konnte. Es durfte ja keiner hineingehen. Weil Jesus alle Versuchungen bestanden hat, einschließlich der letzten und schwersten am Kreuz. Deshalb ist dieser heilige Bereich auf einmal für alle zugänglich. Wir wissen, da wo er stirbt, da zerreißt der Vorhang. Der Weg ist frei, wir dürfen uns Gott nahen. Nun dürfen wir zu Gott kommen, wie wir sind, mit Zuversicht, nicht ängstlich, gebückt, versagt, nein, freudig, gern, oft hin zu Jesus, wann immer dich nach seiner Nähe verlangt. Und dann bist du gestärkt für den Alltag, wenn die Rückschläge kommen und der Satan dich lockt oder schüttelt. Der schwedische Bischof Bo Giertz erzählt, in einer Familie mit vielen Kindern war ein Junge, der konnte sehr heftig werden. Mit ihm gab es öfter Krach und Schwierigkeiten. Nun waren diese Leute bewusste Christen und auch die Kinder waren im Glauben aufgewachsen. Sie wussten viel von Jesus und hatten ihn gern, aber sie wussten auch von der Sünde und dem Widersacher, dem Satan. Sie nannten ihn den Mogler, weil er der Betrüger ist, der immer lügt, alles verkehrt und versucht, uns mit seinen Lügen von Gott abzubringen. Wieder einmal war etwas vorgefallen. Der Junge ging in sein Zimmer, um mit Gott darüber zu reden. Die Mutter kommt vorbei und hört an der Tür. Und der Kleine sagt, siehst du, Mogler, und ich darf doch Gottes Kind sein. Das heißt, vertrauensvoll vor den Thron der Gnade treten. Zu dem Herrn, der mit allen Versuchungen fertig wird. Ihm können wir unsere Schuld und Schwäche bringen, mit Zuversicht. Der Weg ist frei. Der Weg zu Gott ist frei. Gott sei Dank. Amen.